Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wer auf der Bühne der Met steht, der Metropolitan Opera in New York, hat es zumindest mal für den Moment geschafft. Das Opernhaus im Lincoln Center ist, wenn nicht die, dann doch eine der wichtigsten Adressen in der internationalen Musikszene. Doch auch sie kämpft um ihr Publikum, die Met. Mit welchen Mitteln und mit welchem Erfolg, das wird ein Thema dieser Sendung sein. Und zu der begrüßt sie Maja Elmenreich. Doch zunächst geht es noch einmal bei uns um Machtmissbrauch am Filmset. Respektvoll arbeiten in Kunst, Kultur und Medien, das ist ein hehres Ziel und ein Imperativ, der wohl dringend nötig ist. Nicht zuletzt angesichts der Berichte von mutmaßlichen Schikanen am Set von Til Schweigers Film Manta Manta 2, im Spiegel und in der Süddeutschen Zeitung geäußert. Wir haben die Produktionsfirma Constantin Film um eine Stellungnahme gebeten, bislang ohne Antwort. Respektvoll arbeiten in Kunst, Kultur und Medien, so heißt der Aktionsplan, den gestern Kulturstaatsministerin Roth und der Deutsche Kulturrat vorgestellt haben. Anlass dafür war aber nicht etwa die Causa Schweiger, sondern das fünfjährige Bestehen der Vertrauensstelle Themis. Unter anderem der Bundesverband Schauspiel hatte Themis ins Leben gerufen. Psychologische und juristische Beratung gibt es dort für Kulturschaffende in Fällen sexueller Belästigung und Gewalt. Wir haben darüber an dieser Stelle berichtet. Vorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel ist die Schauspielerin Leslie Maulton. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Maulton, wie lautet eigentlich Ihre Erklärung? Warum ist respektvolles Arbeiten bei Dreharbeiten offensichtlich keine Selbstverständlichkeit in Deutschland?
Also das ist jetzt ein sehr großer Satz und ich würde sagen, das ist zu über 90% gibt es einen respektvollen Umgang bei Dreharbeiten und im Theater. Ich bin freulicherweise schon sehr, sehr lange in diesem Beruf und ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr viel besser geworden. Was wichtig ist zu betonen, ist, dass die meisten Produktionsfirmen, sei das jetzt auch von öffentlich-rechtlichen, sei es private Produktionsfirmen und so, arbeiten tarifgebunden. Und in dem Moment, wo man tarifgebunden arbeitet, diese Produktionsfirmen, die halten sich an die Arbeitsgesetze, die Arbeitsregeln und überhaupt an einen Arbeitsethos. Und das hat sich sehr, sehr verbessert innerhalb Deutschland.
Aber der Schutz, der gilt nicht unbedingt denjenigen, die frei schaffen tätig sind. Also wer keinen Arbeitgeber im Rücken hat, mit dem er einen festen Vertrag hat, der ist aber im Falle des Falles nicht so sehr geschützt wie die Festangestellten.
Ja, das ist richtig. Also das ist natürlich so, wenn man dreht oder einen Gastvertrag an einem Theater hat, dann ist man, wenn dieser Vertrag beendet ist, ist man dann wieder arbeitssuchend. Und das macht es natürlich schwer, weil wir immer abhängig sind von dem nächsten Arbeitgeber, anders als wenn man eine feste Anstellung hat. Aber nach wie vor ist es so, dass es in den Produktionen, die alle tarifgebunden arbeiten, ist die ganze Arbeitssituation, Arbeitsbedingungen etc. sind sehr, sehr viel besser geworden und sie halten sich an diese Arbeitsbedingungen. Es gibt natürlich immer wieder, leider Gottes, so ein kleiner Außenschritt, um es mal sehr glimpflich zu sagen. Und es ist ganz wichtig, dass das an die Oberfläche gekommen ist. Und man sieht eben, diese Sachen sind früher nicht nach außen gekommen. Sie wurden viel mehr geduldet, als sie jetzt sind. Und man sieht jetzt, dass eben auch wegen der Themis, dass es die Themis gibt, weil die ganze Arbeitsatmosphäre generell sich verändert hat und es mehr Respekt gibt für Arbeitende, dass sich die Menschen nach außen trauen, um darauf aufmerksam zu machen.
Ja, Themis hat gestern noch mal betont, sie hätten alle Hände voll zu tun, tausende Anliegen, die bei ihnen schon auf dem Schreibtisch lagen. Und trotzdem ist allen gemeinsam ein bisschen, sind die Hände gebunden. Es scheint doch irgend so etwas zu geben wie einen strukturellen Haken, dass man offen am Set über solche Arbeitsverhältnisse, wenn sie denn vorliegen, nicht unbedingt spricht. Woran liegt das? Wer schützt da wen? Ist das das System an sich?
Das weiß ich nicht. Also wir haben jetzt einen Einzelfall und da muss natürlich die Produktionsfirmen mit ihrem Regisseur, die müssen das klären. Und es muss natürlich auch eine Aufklärung geben zu dem, was passiert ist. Es sind zwei verschiedene Sachen. Also die Themen ist es eine Sache und was die Produktionsfirmen, wenn die nicht sich an die Arbeitsregelungen für ihre Mitarbeiter halten, dem muss nachgegangen werden. Und da kann ich nur noch mal betonen, wenn alle Produktionsfirmen in Deutschland an Tarif gebunden sind, dann ist das für das ganze Klima sehr viel besser.
Aber wer trägt die Verantwortung ganz am Ende? Die Regie, die Produktionsfirma, der Verleih, der Sender oder womöglich der Staat, der gefördert hat?
Ich war nicht dabei. Es muss allen Seiten muss nachgegangen werden. Man muss aufklären, was die Situation ist. Ich will jetzt auch nicht einen Fingerzeig machen und sagen, die haben Schuld, die haben Schuld. Es muss von allen Seiten geklärt werden.
Für die Zukunft ist ja nun der Aktionsplan in Arbeit. Ich habe ihn angesprochen. Mhm. Wir haben darüber gestern berichtet. Von verbindlichen Selbstverpflichtungen ist da die Rede, von einem Verhaltenskodex. Wie viel Hoffnung setzen Sie in solche Maßnahmen?
Ich setze viel Hoffnung darin. Man sieht ja auch, dass anhand der MeToo-Debatte, anhand von der Themis, die es jetzt schon seit 5 Jahren gibt, das sind alles Entwicklungen, die Menschen sprechen. Sie gehen nach außen. Es gibt nach wie vor leider Gottes eine gewisse Angst, weil man eben seinen Namen nicht nennen will und so weiter. Das verstehe ich auch eben, was Sie vorhin angesprochen haben, weil wir hier immer wieder kurzfristig beschäftigt sind und halt immer wieder neue Arbeitgeber suchen müssen und dadurch auf einem Tableau sind, wo es einfach ja unsicherer ist, als wenn man fest angestellt ist. Aber es ist ganz, ganz wichtig, und dafür plädieren wir auch eben, dass alle Produktionsfirmen sich tariflich binden lassen und das somit gleichbedeutend heißt das dann auch, dass die Arbeitsgesetze, die Arbeitsrechte für die Mitarbeiter geschützt sind.
Leslie Molten, Schauspielerin und Vorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel zum Thema Machtmissbrauch am Filmset. Engagierte Diskussionen über das Kino und den Film wurden in der zurückliegenden Woche auch in Wiesbaden geführt, mit einer ganz anderen Ausrichtung allerdings. Go East heißt das traditionsreiche Festival, das sich von jeher dem mittel- und osteuropäischen Film widmet, in den aktuellen Kriegszeiten natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit für das Filmland Ukraine. Das war auch immer wieder Thema beim festivaleigenen Symposium. Da ging es nämlich darum, das postsowjetische Kino durch die dekoloniale Linse zu betrachten. Filmwissenschaft als Aufarbeitung der Vergangenheit. Gestern Abend ging die 23. Ausgabe des Go East Festivals in Wiesbaden zu Ende mit der Preisverleihung. Für den besten Wettbewerbsfilm gab es die Goldene Lilie und 10.000 Euro. Kirsten Liese mit ihren Eindrücken vom Go East Festival.
5 Jugendliche im Donbass. Der Krieg herrscht in dieser Region schon seit 2014. Zerfall und Detonationen prägen den Alltag von Andriy, Ilja, Lera, Lisa und Ruslan. Hoffnungen auf eine bessere Zukunft geben sie gleichwohl nicht auf. Zusammen mit der Regisseurin Alisa Kowalenko, die sie von 2018 an 3 Jahre lang mit der Kamera begleitet, unternehmen sie mitten in der Pandemie sogar eine Reise zum Himalaya. Wir werden nicht verschwinden, auf dem Go East als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet, vermittelt dicht die bedrohliche Lebenssituation in der Ukraine. Unter den Eindrücken der russischen Invasion, die den Dreharbeiten ein abruptes Ende setzte, ist allerdings ein gänzlich anderer Film entstanden als ursprünglich geplant, sagt die Filmemacherin.
I was thinking that I'm making film about realizing dreams, a film about power of dreams of kids, but actually this film became about broken dreams.
Ich wollte ursprünglich einen Film über die Träume von Teenagern machen, über deren Kraft und Verwirklichung. Aber am Ende wurde es ein Film über zerplatzte Träume. Als ich von der Front zurückkam, wo ich 4 Monate gekämpft und mein Material gesichtet habe, konnte ich darüber gar nicht mehr aufhören zu weinen und verlor den Kontakt zu meinen Protagonisten. Zu Beginn der Invasion sträubten sie sich gegen eine Evakuierung. Ihnen war nicht bewusst, wie gefährlich sie lebten.
They didn't believe that it will be so dangerous.
Desillusioniert gaben sich in Wiesbaden auch die Referenten auf dem Symposium zur ukrainischen Filmwirtschaft. Julia Kowalenko, die neue Leiterin des Dokumentarfilmfestivals in Kiew.
Vor wenigen Wochen hat der Kulturminister ein Strategiepapier zur Entwicklung des ukrainischen Kinos bis 2025/27 vorgelegt. Demzufolge soll der kommerzielle Film sowie das Fernsehen stärker gefördert und die Filmkunst gekürzt werden.
Der Wettbewerbsbeitrag La Palisiada ist einer der wenigen mit staatlichen Fördergeldern entstandenen jüngeren Spielfilme aus der Ukraine. Regisseur Philipp Sotnischenko erzählt von fragwürdigen Ermittlungen in einem Mordfall im Jahr 1996, als das Land noch die Todesstrafe verhängte. Der düstere Arthouse-Thriller steht beispielhaft für aktuelle Tendenzen im mittel- und osteuropäischen Kino, sagt die Festivalleiterin Helene Gerritsen.
Die 90er Jahre, das war wirklich so eine Umbruchszeit, die immer noch unglaublich wichtig ist und hier vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist mittlerweile. Ich glaube, jetzt findet so ein bisschen eine Aufarbeitung statt von dem, was damals alles passiert ist, was vielleicht auch schiefgelaufen ist.
Zu dieser Zeit arbeitet der Lette Virtuos Kairisch in seiner aufwühlenden Geschichte um den schwierigen Werdegang eines jungen Filmemachers die Ereignisse auf, als sowjetische Spezialeinheiten in Riga einfielen, um die baltische Unabhängigkeit zu unterdrücken. Dank poetischer Aufnahmen, einsamen, verschneiten Stränden und grobkörnigen, nikotingetönten Videobildern im Stil der damaligen Zeit überragte das Drama Januar den Wettbewerb. Seinem Anspruch auf Vielfalt trug das kleine ambitionierte Festival in Wiesbaden allemal Rechnung. Aufpassen muss das Gau East, dass es durch Sparmaßnahmen nicht seinen besonderen Charme verliert. Die schönen Orte für Begegnungen, die es in früheren Jahren einmal hatte, gingen dem Festival bereits verloren.
Mahnende Worte von Kirsten Liese. Sie berichtete über die 23. Ausgabe des Go East Festivals in Wiesbaden. Und bei uns heißt es jetzt Go West. Seit 140 Jahren gibt es die Met, die Metropolitan Opera in New York. Und von Anfang an hat man zugesehen, nicht nur diejenigen zu erreichen, die im Auditorium Platz genommen haben. So wurden schon in den allerersten Tagen des Radiozeitalters Opernaufführungen übertragen. Akustisch wahrscheinlich mehr schlecht als recht. Aber immerhin. Und die Met hat auch früh die Kinos gekapert für weltweite Live-Übertragungen. Das Bühnengeschehen ist auf Riesenleinwänden wohl besser und detaillierter zu sehen als im Saal selbst. Dem wohl wichtigsten Opernhaus der Welt geht es aber nicht nur darum, stets die Nase vorn zu haben in technischen Verbreitungsfragen. Auch ein Kulturtempel wie die Met ist in den USA weitgehend für sein eigenes Ein- und Auskommen verantwortlich. Und die Kinoübertragungen sind eine lukrative Sache. Mit welchem Programm aber lockt man das internationale Publikum? Darüber habe ich mit unserem Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs gesprochen, der die Kinopremieren der Met häufig für uns verfolgt. Gerade am Wochenende gab es die jüngste, Champion von Terence Blanchard. Florian, nun ernten US-amerikanische Kulturinstitutionen immer wieder den Vorwurf, dass sie, weil sie das große Publikum brauchen, dass sie auch die etwas seichten Publikumslieblinge ins Programm hieven. Muss sich die Met auch diesen Vorwurf gefallen lassen?
Also sicherlich, was die letzten Jahre jetzt angeht, auch mal vor Corona vor allen Dingen, das waren ja Produktionen, Zeffirelli, Otto Schenk, also man könnte einfach wertfrei mal sagen Klassiker, die aber auch klassisch daherkommen, also das ist großes Ausstattungstheater, große Opulenz, keine wirklichen avantgardistischen Deutungen und diese Produktion besetzt mit Stars wie Jonas Kaufmann etwa, die sorgten in der Met für volle Seele und auch für volle Kinosäle. Der eigentliche Punkt und das Interessante ist jetzt aber, dass nach Corona viele Leute nicht mehr wiederkamen, auch zu diesen großen starbesetzten Produktionen in der Met selber, sodass es jetzt also eine neue Strategie gibt von Peter Gelb. Man setzt zunehmend auf zeitgenössisches Repertoire und gibt mehrere Werke in den nächsten Jahren auch in Auftrag. Es gibt Filmbearbeitung, die dann für die Opernbühne hier realisiert werden und auch dieses Stück Champion ist ja eine Novität, die ist zwar keine Uraufführung, aber es wurde vorher erst in St. Louis gespielt, also in einem deutlich kleineren Haus.
Dann passt ja dieser Champion ganz gut eigentlich ins Programm. Terence Blanchard hat die Geschichte einer Boxlegende nacherzählt musikalisch.
Das ist Emile Griffith und der hat eine ziemlich wilde Geschichte hinter sich. Er war bisexuell und hat sich also bis ans Lebensende da irgendwie nur so halb zu bekannt. Also ein Stück, das durchaus natürlich auch den Diskussionen, die wir jetzt haben, um Gender entspricht. Und er hat eben einen Gegner totgeschlagen und er trifft in diesem Stück nun auf den Sohn dieses Gegners. Also da merkt man schon durchaus Pathospotenzial, das da drin ist. Und es gibt eben zwei Figuren. Es gibt einmal den Emile Griffiths, den Jungen dort, fantastisch gesungen und gespielt von Ryan Speedo Green. Und hier hören wir eine Stelle, wo es also um seine Identität geht. Wer ist er eigentlich? This man has all this Ja, die großen Identitätsfragen. Eric Owens, das ist so ein wirklich Star über Jahrzehnte. Er singt und spielt den alten Emile Griffith. Und das Ganze ist in der Inszenierung von James Robinson sehr, sehr gut und als große Show durchaus mit Intimmomenten dann wieder in Szene gesetzt worden. Der Leiter der Met, Yannick Nézet-Séguin, er ist der Mastermind auch hinter diesen neuen Produktionen. das war recht witzig, auch er kam also im Boxerornat dann auf die Bühne beziehungsweise in den Graben und zieht sich also auch für die jeweiligen Produktionen immer neu an. Das gehört, glaube ich, in New York einfach dazu, sowas.
Klingt nach dem großen Entertainment und passt vielleicht auch zum Komponisten Terence Blanchard, weil der ja in erster Linie Jazz-Trompeter war, dann als Filmmusikkomponist, nicht zuletzt für die Filme von Spike Lee, eigentlich sich einen Namen gemacht hat, also in der neuen Musik, großgeschrieben, eigentlich gar nicht so zu Hause ist?
Ja, Terence Blanchard, der hat geschrieben ja eine Opera in Jazz, heißt das Ganze. Und entsprechend ist das auch sehr jazzlastig. Die andere Ebene ist ein doch eher imitierter Puccini. Er wurde auch vom Intendanten der Met, Peter Gelb, in einem Pausengespräch als den neuen Puccini, den Puccini unserer Tage, vorgestellt. Und es gibt auch ein drittes Stück, das bei ihm gleich in Auftrag gegeben wurde für die Met, eine Uraufführung. Und man kann sich das dann so vorstellen, die Met versucht eben mit diesem großen Shows, die fast in Richtung Musical tendieren, die sie dann als neue Opern eben präsentieren, das Publikum anzulocken. Und das geht zahlenmäßig, glaube ich, schon auf. Also noch eine Sache, The Hours war zuletzt eine Produktion in der letzten Saison an der Met. Das ist ja nach einem berühmten Film auch. Und da gab es 40% der Besucherinnen und Besucher, waren erstmals überhaupt in dem Opernhaus. Also man merkt, dass dieses Konzept funktioniert. Es hat jetzt eben mit der neuen Musik, wie wir sie kennen, wirklich relativ wenig zu tun. Aber das Stück Champion, wie auch die anderen Werke, die ich gesehen habe, sie funktionieren als Musiktheater einfach, funktionieren sie schon.
Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs über Neues und Neuestes an der Metropolitan Opera. Und wenn das US-amerikanische Musiktheater jetzt dem Musical immer ähnlicher wird, was macht dann das Musical? Es geht offensichtlich inhaltlich neue Wege. Bestes Beispiel ist der jüngste Broadway-Erfolg A Strange Loop von Michael R. Jackson. Darin verheddert sich der Protagonist in einer irren Gedankenschleife. Ein schwarzer, schwuler Bühnenautor will ein Musical über einen schwarzen, schwulen Bühnenautor schreiben. Und der wiederum will ein Musical, genau, es geht immer so weiter. A Strange Loop hat dem Broadway klingende Kasse und Michael R. Jackson mehrere Auszeichnungen beschert, darunter einen Pulitzer-Preis und je einen Tony Award für das beste Libretto und das beste Musical. Mit Michael R. Jackson wurde da zum ersten Mal ein schwarzer Dramatiker geehrt. Und jetzt wartete die Musical-Welt auf Jacksons nächste Produktion. White Girl in Danger heißt sie und wurde jüngst in Manhattan am Second Stage Theater uraufgeführt. Andreas Roberts berichtet aus New York.
Soap-Operas sind melodramatisch und sentimental. Sie handeln von Eifersucht, Neid, Macht und Reichtum, von dunklen Familiengeheimnissen und in den allermeisten Fällen von weißen Frauen. Seit ihrer Erfindung in den 40er Jahren zogen sie Millionen von Fernsehzuschauern tagtäglich in ihre Fantasiewelt. So auch den schwarzen Dramatiker Michael R. Jackson. Er hat diesem Motiv mit White Girl in Danger nun ein eigenes Musical gewidmet. Mit all dem Kitsch, den schrillen Farben, den schrecklichen Frisuren und den an den Haaren herbeigezogenen Konflikten und Dramen weißer Vorstädte. Herausgekommen ist eine völlig überladene, mit 3 Stunden viel zu lange Produktion, deren Geschichte oft verwirrt und die es trotzdem vermag, ihr Publikum zu fesseln. Das mag an der Fülle an tragischen Cliffhangern liegen oder dem Nebeneinander von einfältigen Figuren und intelligenten Texten oder einfach der Tatsache, dass hinter dem zu viel, zu lang und zu verwirrend eine unbändige Kraft und Freude am Theater steckt. Das Stück spielt in der imaginären Kleinstadt Allwhite, von der es im Skript heißt, sie sei gleichzeitig ein Ort, eine Identität und eine Perspektive. Hier leben die Schülerinnen Megan Whitehead, Megan Whitehall und Megan White zwischen Bulimie, Drogensucht und Pubertät ihr ganz normales Schulleben. Die schwarze Schülerin Keisha aus Blackground will ihr Schicksal als unbedeutende Nebenfigur loswerden und als beste Freundin der weißen Clique endlich auch eine Hauptrolle spielen und so ihre eigene All-White-Geschichte finden. Dies führt zu einem das Musical bestimmenden Konflikt zwischen Keisha und ihrer Mutter, die von den Assimilationswünschen ihrer Tochter nichts hält. Der geschieht allerdings das Beste, das eine schwarze Schauspielerin im Fernsehen nur hoffen kann, die Präsidentin zu spielen, in Anlehnung an Michelle Obama. Doch die Welt, in der sie wirkt, funktioniert nicht anders als die, die sie vorgefunden hat, weil es eine weiße Welt mit weißen Regeln bleibt. Regisseurin Liliana Blaine Cruz mutet ihrem 12-köpfigen Ensemble einen physischen Gewaltakt zu. vollgepackt mit blitzschnellen Szenen und Kostümwechseln, in denen jede Bewegung choreografiert ist. Doch den vielen Motiven der Geschichte hätte ein weniger rasanter Angang sehr viel besser getan. Die Musik ist von der Rock- und Serienmusik der 50er Jahre inspiriert und während der Pause gibt es darüber hinaus noch satirische Werbeeinlagen und eine Talkshow mit Keishas Mutter als Oprah und einer weinenden Keisha als Prinzessin Meghan, der Frau von Prinz Harry. Am Ende dann ein kleines Theaterwunder. Wie Keanu Reeves, der im Kinofilm Matrix Reloaded dem Architekten der Matrix in einem völlig weißen Raum begegnet, treffen Keisha und ihre Mutter hier auf die ganz in weiß gekleidete Figur des Dramatikers, der im sanften Ton erklärt, warum er White Girls in Danger geschrieben hat. Er spricht von seinem inneren weißen Mädchen, ein Symbol für seine feminine Seite, die niemand sehen wollte. Und er spricht von seiner Hassliebe gegenüber von Weißen produzierten TV-Shows und den schwarzen Frauenfiguren darin, von Vom Winde verweht bis hin zu TV-Serien wie Melrose Place. Er spricht davon, dass Polizeigewalt und Rassismus oft die einzige Möglichkeit seien, in einer von Weißen bestimmten Welt beachtet zu werden. Und er spricht von seinen eigenen Dämonen, seinen Frauenklischees oder seinem Hang, sich selber in das Zentrum seiner Stücke zu stellen. Der verhindere, dass andere dort Platz finden, obwohl es genau das sei, was ihn zum Schreiben treibe, einen Raum für andere schwarze Menschen zu erfinden. Plötzlich steht nach all dem Klamauk ein Mensch auf der Bühne, der seinem Publikum das Herz ausschüttet. White Girls in Danger wird in dieser Form sicher nicht an den Broadway gehen. Aber die begeisterten Reaktionen des Publikums zeigen, der Autor ist hier wieder auf der richtigen Spur.
Und der Autor heißt Michael R. Jackson, Andreas Roberts über das jüngste Musical von ihm in New York. Der Bund will in den kommenden Jahren Kulturprojekte auf dem Land stärker fördern. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Erzählcafés, Bürgerdialoge oder offene Werkstätten, das sind drei Beispiele für Kulturprojekte, die in den kommenden Jahren gefördert werden sollen. Der Bund stellt dafür insgesamt knapp 70 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel des neuen Programms ist es, Kultur und Demokratie in ländlichen und strukturschwachen Regionen zu fördern. Aller Land heißt das neue Förderprogramm. Es ist eine gemeinsame Initiative der Kulturstaatsministerin, des Bundeslandwirtschaftsministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Programm soll 7 Jahre laufen, also bis 2030. In knapp 2 Wochen beginnen die Filmfestspiele im französischen Cannes und seit heute wissen wir, wer dort in diesem Jahr mit der goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet wird. Der US-amerikanische Schauspieler und Produzent Michael Douglas. Der Oscar-Preisträger werde für seine brillante Karriere und sein Engagement für das Kino gewürdigt, teilte das Festival mit. Die Ehrenpalme soll Michael Douglas während der Eröffnungsfeier der Filmfestspiele am 16. Mai überreicht werden. Ausgezeichnet wurde auch die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, und zwar mit dem diesjährigen Berliner Wissenschaftspreis. Savoy leiste einen entscheidenden Beitrag zur Aufarbeitung europäischer Kolonialgeschichte, sagte der neue regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, bei der Preisverleihung. Bénédicte Savoy hatte vor knapp 6 Jahren die Debatte um die Rückgabe kolonialer Raubkunst angestoßen. Damals hatte sie das Berliner Humboldt-Forum für dessen Umgang mit der Kolonialzeit kritisiert und war aus dem wissenschaftlichen Beirat ausgetreten. Für ihre Arbeit wurde Bénédicte Savoy schon mit vielen Preisen ausgezeichnet, jetzt also auch mit dem Berliner Wissenschaftspreis, der mit 40.000 Euro dotiert ist. In der Türkei ist die Popsängerin Gülşen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ihr wird vorgeworfen, sich herablassend über religiöse Schulen geäußert zu haben. Das zuständige Gericht verurteilte sie wegen Beleidigung einer Bevölkerungsgruppe zu 10 Monaten Gefängnis auf Bewährung. Gülşen hatte auf einem Konzert gesagt, die Perversität eines Bandkollegen sei auf dessen Zeit an einer Imam-Hatib-Schule zurückzuführen. Imam-Hatib-Schulen sind staatliche, religiös geprägte Schulen in der Türkei. Die Sängerin sagt, sie habe auf dem Konzert nur einen Scherz gemacht. Laut ihrem Anwalt will sie gegen das Urteil Einspruch einlegen. Sie spielte an Theatern in der Schweiz und in Süddeutschland und war auch in Fernsehfilmen und Serien zu sehen. Die Schauspielerin Heidi Forster, die jetzt im Alter von 92 Jahren gestorben ist. In den 80er und 90er Jahren war sie am Bayerischen Staatsschauspiel engagiert und arbeitete unter anderem mit Regisseuren wie Hans Neuenfels und Martin Kuschei.
Soweit die Kulturmeldungen von und mit Enne Seidel. Die europaweite Razzia gegen die 'Ndrangheta wird gleich ein Thema in den Informationen am Abend sein, ab 18:10 Uhr. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.